Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie auch das spätsommerliche Herbstwetter bzw. frühherbstliche Sommerwetter genossen? Dann lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie die frühabendliche Radiosendung. Ganz kurz vorbei und noch in den Knochen spüren sicherlich die Mitglieder des Volkstanzkreises Münster den letzten Sonntag, den 25. September. Da haben sie nämlich getanzt, die Topporzer Kreuzpolka, den Wilhelmsburger Konter und den Hedlinger Bandritter, begleitet von den Akkordeonspielern Andrea Laudin und Hermann Neuhaus. Als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters Lewe war die Bürgermeisterin Beate Williamson gekommen, die die Grüße der Stadt zum Tag der Heimat überbrachte und sich dann auch als Flüchtlingskind aus Stettin in Pommern outete. Ja, es geht also um den Tag der Heimat, den der Bund der Vertriebenen, der BDV, in jedem Jahr zur Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse vor über 70 Jahren begeht. Wie sagte doch der Bürgermeister von Beckum, Erinnerung an Vertreibung ist nicht ewig gestrig. Im Gegenteil, wir erleben sie ja jeden Tag in den Medien mit. Frau Williamson sagte in ihrer Ansprache:
Ich begrüße Sie heute im historischen Rathaus zum Tag der Heimat. Heimat ist ein Begriff, der für die meisten Menschen positiv besetzt ist. Die Heimat ist dort, wo wir uns zu Hause fühlen, die Menschen kennen und uns wohlfühlen. Unsere Heimat schafft einen Teil unserer Identität. Die meisten von uns im Saal würden wohl Münster ihre Heimat nennen oder unsere Stadt zumindest als einen von zwei oder drei Heimatorten bezeichnen. Aber Heimat kann man auch verlieren. Ich bin selbst eine Vertriebene. Als ich 3 Jahre alt war, schaffte es meine Mutter, Plätze mit mir im letzten Güterzug zu bekommen, der Stettin vor dem Einmarsch der Russen verließ. Und nachdem ich dann an vielen verschiedenen Orten in Deutschland gelebt habe, kam ich 1973 hier nach Münster und würde Münster heute als meine Heimat bezeichnen. Viele unter Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben ebenfalls Flucht und Vertreibung erlebt, womöglich sehr viel bewusster als eine Dreijährige. Einige der Jüngeren unter uns kennen eventuell die Erzählungen ihrer Eltern. Seit der von mir erwähnten Flucht und Vertreibung ist viel Zeit vergangen. Münster als eine sehr lebenswerte Stadt trägt zu einem starken Heimatgefühl bei. So hoffe ich es jedenfalls als Bürgermeisterin. Unsere Stadt schafft Identität.
Beate Williamson gelang der Übergang in die Flüchtlingssituation der heutigen Zeit.
Diese Identität der Bürgerinnen und Bürger Münsters hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Flüchtlinge, die in der jüngsten Vergangenheit zu uns gekommen sind, gut aufgenommen wurden. Das ehrenamtliche Engagement war und ist beeindruckend. Dadurch wurden und werden Leistungen möglich, die von der öffentlichen Hand in diesem Umfang nicht erbracht werden könnten. Gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist es wichtig, sich zu öffnen für Menschen, die flüchten müssen. Es ist immer schrecklich, wenn man gezwungen ist, die ursprüngliche Heimat zu verlassen. Umso schrecklicher ist es, wenn man keine neue Heimat finden kann. Vielen von uns ist es früher oder später gelungen, im neuen Leben anzukommen, die Beschwernisse und Spannungen der ersten Zeit zu vergessen und gerne hier zu leben, auch wenn gelegentlich die Gedanken noch in die Vergangenheit zurückkehren. Der Schutz der Menschenrechte ist eine Grundlage unseres Gemeinwesens. Sie sind in unserem Grundgesetz verankert. Das Recht auf Asyl gehört ebenso dazu wie Meinungs- und Religionsfreiheit oder auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gelegentlich scheinen diese Rechte in Gefahr, wenn Flüchtlingsunterkünfte heimtückisch angezündet werden, wenn ein türkischer Staatspräsident gegen Satire und Presse in Deutschland rechtliche Schritte unternimmt, wenn Menschen wegen ihrer Religion angefeindet werden. Die demokratische Grundordnung hat unsere Identität in der Bundesrepublik geschaffen. Sie bietet Raum für viele unterschiedliche Menschen. Das hat die Vergangenheit bewiesen und ich hoffe, die Gegenwart und die Zukunft werden es wieder zeigen.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Wie du und ich nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir. Tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise, mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, wie du wieder aussiehst. Ich trag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Da, da.
An dieser Stelle hören wir noch einmal Herbert Kober mit seinem Beitrag Einspruch.
In einer unserer letzten Sendungen berichteten wir aus Anlass seines 200. Geburtstages über den großen deutschen Kulturhistoriker, über den Dichter, Journalisten und Politiker Gustav Freitag. Gustav Freitag, geboren am 13. Juli 1816 in Kreuzburg, Oberschlesien. Zur Erinnerung, Freitag ist der Verfasser der seinerzeit wohl am meisten gelesenen Romane und Werke, insbesondere zu deutscher Geschichte, unter anderem Die Ahnen und Soll und Haben. In unserer Rubrik Einspruch, in der wir unrichtige, tendenziöse und zweifelhafte Behauptungen zu den ehemals ostdeutschen Provinzen aufgreifen, kommen wir heute auf den großen schlesischen Dichter, nachdem auch in Münster eine Straße benannt ist, zurück. Beim Recherchieren auf der Internetseite von Google musste ich feststellen, dass dort zu Freitag, wie bereits auch in anderen Fällen, falsche Angaben enthalten sind. So steht dort folgender Text: Gustav Freitag, Schriftsteller. Gustav Freitag war ein deutscher Schriftsteller, geboren 13. Juli 1816 Klutschborg, Polen, gestorben 30. April 1895 Wiesbaden, und dann folgen weitere, hier nicht wiedergegebene Angaben. Diese Aussage ist unwahr. Es ist eine historisch nicht wegleugbare Tatsache, und daran können auch die Geschichtsverdreher von Google nichts ändern, dass im Jahr 1816 der Geburtsort Gustav Freitag Kreuzburg hieß und nicht Lutschburg. Und diese Stadt lag ganz eindeutig in Deutschland, in der preußischen Provinz Schlesien und nicht in Polen. Dabei haben die Geschichtsfälscher von Google noch nicht einmal gemerkt, dass es im Jahr 1816 diesen Staat, nämlich Polen, gar nicht gab. Denn Polen war damals ein Teil des Russischen Reiches. Und noch eine Bemerkung zu Kreuzburg. Schon 1252 war Kreuzburg eine Stadt nach deutschem Recht und hieß damals Civitas Nostra Kreuzburg, also unsere Stadt Kreuzburg. Da bei Google angegebene angeblich schon 1816 existierende Name Klutschborg ist eine erst nach dem Zweiten Weltkrieg von den Polen geschaffene Übersetzung des alten deutschen Namens. Nicht zum ersten Mal befasse ich mich in der Rubrik Einspruch mit unwahren Behauptungen auf den Google-Seiten. So hatte ich in einer früheren Sendung bereits darauf hingewiesen, dass Google den in Schlesien gelegenen Geburtsort des Kabarettisten Dieter Hildebrandt ebenfalls nach Polen verlegt und auch den Namen des Geburtsortes Bunzlau in Bolesławiec verfälscht hat. Doch Google ist hartleibig. Trotz viermaliger Aufforderung steht auch jetzt noch die Fälschung als Tatsachenbehauptung unter Dieter Hildebrandt auf der Google-Seite. Also noch einmal und laut und deutlich: Hallo Google, Einspruch!
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert: Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rumtata und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar faule weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen,
sollten's Feiern nicht versäumen. Sollen tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ist das Einzige, was zählt.
Die Festrede zum Tag der Heimat mit dem Thema Identität schützen, Menschenrechte achten, hielt Dr. Maria Werthan, Präsidentin im Frauenverband BDV. Maria Werthan empfand den zweiten Teil des Leitwortes Menschenrechte achten als so selbstverständlich, dass es darüber nicht zu diskutieren gäbe. Sie beschäftigte sich mit der Aufforderung Identität schützen. Frau Dr. Werthan gliederte in drei Unterthemen. Erstens, wie geht eine Gruppe mit ihren eigenen Werten um? Zweitens, wird die Gruppe von den anderen als Gruppe erkannt? Und drittens, es geht um die Anerkennung der anderen.
Ich frage jetzt erstmal danach, warum ist es für uns Deutsche heute schwierig, unsere Identität sicher zu verorten. Und ich möchte zuerst zeigen, welche Umbrüche in der Gesellschaft für eine massive Erschütterung der Identität gesorgt haben und sorgen. Beginnend mit den 60er Jahren fand eine starke Individualisierung und Pluralisierung in dieser Gesellschaft statt. Im Wirtschaftsleben fand eine steigende Differenzierung und Mobilisierung statt. Unsere Jugend hat heute statt meinetwegen 10 Grundberufen, wie es sie noch nach dem Ersten Weltkrieg gab, hunderte von Berufen zur Auswahl. Ihre Arbeitsplätze liegen in der ganzen Welt. Und die Menschen heute haben einen hohen Lebensstandard und Bildungsstandard erreicht. Aber alle Lebensbereiche sind kommerzialisiert. Alles hat mit Geld zu tun. Wir leben in einer sogenannten Risikogesellschaft. Die kleinen Gemeinschaften, die Nachbarschaften verlieren an Wert. Ein zweites Problem für uns heute ist die Globalisierung. Menschen werden wie Waren, Bilder, Symbole, Ideen verschoben. Dadurch wird Identität entgrenzt und destabilisiert. Das heißt, die Globalisierung zerstört den kulturellen Raum, in dem Identität sich entwickeln kann, in dem sie sich entfalten kann. Es gibt zugleich weltweite Konflikte, die Armut, Hunger und Gewalt nach sich ziehen. Der Soziologe Koip sagt, dass unter den genannten Voraussetzungen ein Leben aus einem Guss schwierig wird. Es entstehen immer mehr Patchwork-Identitäten, das heißt, eine Identität ist nicht mehr aus einem Guss. Es ist eher Stückwerk, weil die jungen Leute oft wenig Orientierung haben. Laut Hall bewirkt die kulturelle und nationale Durchmischung von Identitäten Zerrissenheit und Entwurzelung. Er sagt, dass es Weltbürger gibt, eine kleine Gruppe, die die Ausnahme bilden, weil sie durch ihre finanziellen, beruflichen Voraussetzungen Standbeine überall auf der Welt haben. Nun bleibt zu fragen, was können wir tun, um unsere Identität zu schützen, zu stärken?
Dr. Werthahn stellte die Überlegung an, dass man die sinnstiftenden Traditionen Heimat, Sprache, Glauben, die kulturellen Eigenheiten von der Dichtung bis zum Brauchtum bis hin zur Esskultur wertschätzen, leben und weitergeben solle.
Wir brauchen einen sicheren, stabilen Grund, eine schützende Heimat mit unseren Prägungen, mit unseren Symbolen. Nur wenn wir diese Identität mit Würde leben und weitergeben, können wir von allen anderen als Deutsche erkannt werden.
Maria Werthahn leitete in die heutige Flüchtlingssituation über.
Heute gibt es weltweit über 60 Millionen Flüchtlinge. Die Bundesrepublik ist verpflichtet, diese aufzunehmen, ohne ihre eigene Stabilität zu gefährden. Unsere Christenpflicht gebietet uns, Menschen in Notsituationen hilfreich die Hände zu geben. Aber wir haben nicht die Pflicht zur Selbstzerstörung, wie es der Philosoph Sloterdijk formuliert. Wir dürfen unsere kulturellen Eigenheiten nicht achtlos preisgeben. Vor 70 Jahren und in der Folgezeit haben Vertriebene und Aussiedler sich nahtlos in den Westen Deutschlands eingefügt. Sie sprachen die gleichen Sprache, hatten zum Teil die gleichen Traditionen und das gleiche Arbeitsethos. Heute kommen Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns. Vertreibung hat viele Gründe, die uns nur teilweise bekannt sind. In seiner Rede zum Tag der Heimat warnte der Bundespräsident vor Menschen, die zu uns kommen und unserem Lande schaden wollen. Es ist unsere Bürgerpflicht, achtsam zu sein. Wir haben genug Sachverstand und eigene Erfahrung, um zu wissen, dass Integration ein schwieriger, langwieriger Prozess ist, der Generationen dauern kann. Selbst in unserem Idealfall hat es lange gedauert, bis wir Teil dieser Gesellschaft geworden sind. Wir wissen, dass man keinem Menschen eine Identität überstülpen kann. Flüchtlinge brauchen den Schutz unseres Staates, aber Flüchtlinge sind gefordert, sich aktiv in unser Gemeinwesen einzubringen, so wie es die Letten getan haben. Sie haben nicht nur ihre Heimat in der Seele behalten, sie haben sich hier nahtlos eingefügt, unsere Sprache gelernt, unsere Grundwerte angenommen.
Eine Gefahr sieht Maria Werthan in der Ghettobildung und mangelnder Verfassungstreue dem aufnehmenden Land gegenüber. Werthan erwartet soziales Engagement und deutliche Darstellung unserer Werte, die wir auch aktiv vorleben müssen. Unser Christentum und unsere demokratischen Werte. Hey!
Da. You're a sexy thing, girl. Heart of all bees, man. Heart of all the lives on the back and on the street thing. Walking down to the man that don't breathe sad. Tausend Haare in der Suppe und ein Löffel. Dein Spielfeld ist ständig verschneit und deine Schaltung klemmt im Leerlauf. Selbst deine Kriegsspur ist vereist. Im Bus der Zeit hast du nur einen Stehplatz. Ein Stehplatz im Schleudertraum. Du tust jedem Gefallen, bist bescheiden und bemüht. Du wirst benutzt von allen. Das kein Danke, nur ein Tritt. Das Jammertal hat auch geschlossen. Die Klagemauer ist belegt. Und gleich dein Tag, nass ist er dem Mann. Und ist das Leben unerträglich seicht. Und bist du ehrlich längst ausgefoltert. Lache, wenn's nicht zum Weinen reicht. Down! Dein Schiff schon ohne Ratten, der Kapitän bereits über Bord. Du bist von aller Welt verlassen, leck geschlagen auf.
Es steckt kein Geist mehr in der Flasche. Fürs Paradies fehlt die Fantasie. Die falschen Wünsche in Erfüllung. Keine Liebe, keine Poesie. Keine Gefahr, keine Abenteuer. Gleichförmigkeit, Gleichförmigkeit. Melancholie. Und gleich dein Tag.
Maria Werthahn wies auch auf die Notwendigkeit der Anerkennung von Leistung hin. Der BDV hat zum Beispiel jahrelang darum gekämpft, dass die deutschen Zwangsarbeiter eine Entschädigung von der deutschen Bundesregierung bekommen. Die Herren Fehmer und Michels begleiteten mit Akkordeon und Gitarre die Gäste bei den Heimatliedern. Das Westpreußische Landesmuseum in Warendorf, das wir noch aus der Wolbecker Zeit kennen, bietet zurzeit eine Ausstellung mit Werken von Günter Grass an. In Anwesenheit der stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Kaiser in Warendorf, von Dr. Paziorek, dem ehemaligen Regierungspräsidenten in Münster, Herrn Schuch, dem langjährigen Museumsleiter in Wolbeck, Professor Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden des Trägers der Kulturstiftung Westpreußen, begrüße der Museumsdirektor Dr. Lothar Hüss die Gäste. den Einführungsvortrag in die Ausstellung »Das nie Gehörte sichtbar machen – Die Bildwelten des Günter Grass« hielt der Leiter des Günter Grass Hauses Lübeck, Jörg Philipp Thomser. Hören wir einmal in die Begrüßung von Dr. Hüss hinein.
Meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Aufgaben des Westfälischen Landesmuseums besteht darin, Persönlichkeiten, die das Land am Unterlauf der Weichsel hervorgebracht hat, in Form von Ausstellungen, Büchern oder Ausstellungskatalogen in Erinnerung zu rufen. So hat das Westfälische Landesmuseum in der Vergangenheit verschiedene Persönlichkeiten dem breiten Publikum in Deutschland und in Polen vorgestellt, wie beispielsweise den Grafiker und Maler Daniel Hodowiecki, den Mediziner und Naturwissenschaftler Samuel Thomas Semmering, den Malerpoeten Robert Reinig, den Maler und Grafiker Bruno Krauskopf oder den Politiker und ersten Vorsitzenden der SPD nach 1945 Kurt Schumacher. Mit der Ausstellung »Das nie Gehörte sichtbar machen – Bildwelten des Günter Grass« und der zugehörigen Begleitpublikation soll eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus dem ehemaligen Westpreußen gewürdigt werden.
Im Juni dieses Jahres begann eine, ja, ich möchte es so nennen, eine kulturhistorische Kunst-Literatur-Ausstellung im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf. Es fing an mit der Ausstellungseröffnung der Bilder, Aquarelle, Skulpturen, Werkpläne und Manuskriptblätter von Günter Grass. Hören wir in den Eröffnungsvortrag von Jörg Philipp Thomser hinein.
Er hat als Künstler, als bildender Künstler angefangen und wusste schon mit 12 Jahren, zum Entsetzen seiner Eltern, er wird Künstler. Doch gerade ihm muss ich nicht erzählen, dass es eine Zäsur gab, natürlich den Zweiten Weltkrieg. Und wie viele seiner Altersgenossen konnte Grass auch diese traumatischen Erlebnisse nicht vergessen. Zunächst wollte er also in Düsseldorf, hier studierte er in der Akademie, nachholen, was ihm als Jugendlicher verwehrt wurde. Also Literatur, bildende Kunst, Tanz, Frauen, das waren Themen, die für ihn zunächst im Vordergrund standen, wie bei so vielen Deutschen die Verdrängung wichtig war für ihn. Aber dann holte ihn seine Lebensgeschichte sehr rasch ein. Und deutlich wird, dass in seiner Nobelpreisrede 1999 in Stockholm gehalten, eine seiner besten und wichtigsten überhaupt, ich darf zitieren, nicht der Schriftsteller stellt sich selbstherrlich das Thema seiner Wahl, vielmehr ist es ihm vorgegeben. Ich jedenfalls habe nicht frei entscheiden können. Trümmer und Kadaverberge lagen zuhauf. Diese Stoffmasse, die sich, indem ich sie abzutragen begann, vergrößerte, war nicht wegzublinzeln. Zudem stamme ich aus einer Flüchtlingsfamilie.
Nach seinem Studium als Bildhauer begann er zu schreiben. Das Erstlingswerk, die Vorzüge der Windhühner. Und dann ging es weiter mit der Blechtrommel und so fort. Jörg Philipp Thomser zitierte auch aus dem privaten Leben von Günter Grass.
1958 reiste er zum ersten Mal nach Gdansk in seine Heimatstadt, die eben nicht mehr Danzig heißt, sondern zu Gdansk wurde, um für seinen Debütroman zu recherchieren. Ich zitiere aus Grass' Essay »Ich erinnere mich« aus dem Jahr 2000. Als ich das einzige Fischerdorf Brösen aufsuchte und den schlappen Anschlag der Ostsee als unverändert erkannte, stand ich plötzlich vor der verschlossenen Badeanstalt und dem gleichfalls vernagelten Kiosk seitlich vom Eingang. Und sogleich sah ich die billigste Freude meiner Kindheit aufschäumen, Brausepulver mit Himbeer-, Zitrone- und Waldmeistergeschmack, das in jenem Kiosk für Pfennige in Tütchen zu kaufen war. Doch kaum prickelte das erinnerte Erfrischungsgetränk, begann es sogleich Geschichten zu hecken. Wahrhafte Lügengeschichten, die nur auf das richtige Kennwort gewartet hatten. Das harmlose und simpel wasserlösliche Brausepulver löste in meinem Kopf eine Kettenreaktion aus, aufschäumende frühe Liebe, die es wiederholte und dann nie wieder erlebte Prickel. Je länger ich mich mit dem Leben von Günter Grass beschäftige, umso klarer wird mir, dass er ein Chronist der deutschen Geschichte war. Das wurde besonders deutlich, wie das bei allen großen deutschen Persönlichkeiten ist, nach dem Tod. Zu Lebzeiten werden sie massiv kritisiert. Das war bei Willy Brandt und bei Thomas Mann, um zwei Lübecker Beispiele zu wählen, genauso. Aber Grass hat wirklich, wie kein anderer, das Aufkommen des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Shoah bzw. den Holocaust und die Flucht und Vertreibung, also die Deutschen als Opfer in seinen Grafiken und natürlich in seiner Literatur beleuchtet. Und das letzte Thema, also gerade die Flucht und Vertreibung der Deutschen, gehörte ihn, für ihn zu dem genannten Themenkomplex untrennbar dazu. Krass, der sich als Heranwachsender für den Nationalsozialismus begeisterte, hielt sich und der deutschen Gesellschaft in der Blechtrommel einen Spiegel vor, in dem er ihre und seine Lebenslügen entlarvte und die Verbrechen klar benannte. Er fühlte sich als Unschuldiger schuldig, weil er eben in der Waffen-SS diesem verbrecherischen System gedient hat und trug an diesem Schuldkomplex ein Leben lang. Für Grass waren es nicht die großen Männer, die Geschichte machen, sondern wir alle, die sogenannten kleinen Leute. Er beschrieb in seiner Danziger Trilogie, also in der Blechtrommel, der Novelle Katze und Maus und dem Roman Hundejahre, einen Mikrokosmos, der zur Weltliteratur wurde. Langfuhr war so groß und so klein, dass alles, was sich auf dieser Welt ereignet oder ereignen könnte, sich auch in Langfuhr ereignete oder hätte ereignen können. Das ist ein Zitat aus Hundejahre. Und das ist der Grund, warum Grass Texte nicht nur in Warendorf oder Lübeck gelesen werden, sondern warum etwa Salman Rushdie oder John Irving in Indien bzw. in den USA von Grass Blechtrommel inspiriert wurden. Erinnerung nimmt bei Grass natürlich einen ganz großen, ganz besonderen Raum ein. Er beschwor die untergegangene Stadt Danzig obsessionshaft, wie er sagte, in seiner Literatur. Und der Verlust der Heimat war für ihn der wichtigste Schreibantrieb. Er hat mal ein schönes Bild gewählt, das Sie auch in einem seiner besten Prosaarbeiten überhaupt in meinem Häuten der Zwiebel nachlesen können. Wenn Sie das Werk noch nicht gelesen haben, empfehle ich Ihnen das wärmstens. Das ist nicht ganz zu Unrecht natürlich unter dem Label SS-Debatte in Deutschland hauptsächlich rezipiert worden, aber die Qualität dieser Erzählung ist wirklich herausragend. Das wird erst in 10, 20 Jahren auch bei den Germanistikprofessoren so ankommen, aber das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und da finden Sie ein Bild, nämlich das des Bernsteins. In Bernsteinen finden Sie ja häufig Insekten, die eingeschlossen wurden. Und Grass hat das Bild verglichen mit der Aufgabe des Schriftstellers, der also quasi für die Nachwelt bestimmte Sachverhalte, Themen, Figuren, geschichtliche Prozesse einfängt und uns konserviert. Denken Sie an Vorbild von Grass, Simplicissimus, Grimmelshausen, der über den Dreißigjährigen Krieg geschrieben hat. Das lesen wir bis heute. Und für Historiker ist es auch bis heute eine wichtige Quelle. So wird es sicherlich mit der Blechtrommel auch in 50 Jahren noch so sein. Grass hat aber auch die Sprache, die Dialekte, die Soziolekte seiner Landsleute eingefangen und sie der Nachwelt erhalten. Und er hat sich übrigens immer eingesetzt. Er wurde ja gerade so von der konservativen Seite in Deutschland immer als vaterlandsloser Geselle angesehen. Aber er hat sich doch sehr bemüht, auch gerade auch die Dialekte, die Riten, die Tänze, die Trachten und so weiter der sogenannten Ostflüchtlinge zu erhalten und zu bewahren. Und war da auch in Teilen der Gruppe 47 durchaus hat dafür Verwunderung gesorgt, dass er sich also so stark eben dafür einsetzte.
Von dem Rundgang durch die Ausstellung mit der Kuratorin Jutta Fethke berichte ich das nächste Mal. Übrigens ist die Ausstellung noch bis zum 30. Oktober geöffnet und am 20.10. können Sie noch einmal Jörg Philipp Thomsa vom Günter Grass Haus in Lübeck mit seinem Vortrag »Der unbequeme Grass« hören. Und damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo angelangt. Ich bin Roswitha Möller und Lukas Wünnemann arbeitete für Sie in der Technik. Unsere nächste Sendung läuft diesmal ausnahmsweise, Achtung, Achtung, am zweiten Sonntag im November, das ist der 13. November. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer reinen Weste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer reinen Weste geboren.
verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Der Morgen ist noch nicht verschlafen, 8:41 fährt das Schiff aus dem Hafen. Trenn dich von den anderen Schafen, sie haben ein Schlachtschiff bestiegen, doch das wird ihnen keiner sagen. Der Morgen ist noch nicht verschlafen, 8:41 fährt das Schiff aus dem Hafen. Trenn dich von den anderen Schafen, sie haben ein Schlachtschiff bestiegen, doch das wird ihnen keiner sagen. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Oh, ich mach die Augen auf und seh, dass hier etwas verloren geht. Und das darf nicht passieren, wir müssen nicht täglich aufs Neue unser Gesicht verlieren. Und ich bin nicht schlecht gelaunt, nein, ich bin eher gut gelaunt. Denn die ganzen Pausenclowns, sie werden weggehauen. Oh. Deutschland ist noch nicht verloren, deswegen jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Es macht mich glücklich, sie zu sehen, diese süßen kleinen Babys, noch können sie kaum stehen. Kriegen kein Wort raus, verstehen kein Wort, um ein paar Tage später dir auf gleicher Höhe in die Augen zu sehen. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe, eure Gifte, eure Waffen verursachen nur Magenkrämpfe. Ihr kämpft auf verlorenen Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Schaut zur Sonne im Osten, wollt ihr nicht von ihrem süßen Honig kosten? Ihr kämpft auf verlorenen Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Ihr kämpft auf verlorenen Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer Rheinweste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche